Fünf Erlebnisse aus dem Feuerwehrleben, die hängen bleiben. Podcast Nummer 336 im Einsatzleben Podcast. Hier ist Hermann, herzlich willkommen, Servus, Hallo und Gude! Es sind echte Geschichten, die ich heute erzähle. Das bedeutet nicht, dass die Geschichten, die ich sonst erzähle, oder die Interpretationen falsch sind. Aber nein, es sind diesmal nicht meine Geschichten, sondern Geschichten von Menschen, die mir das zugesandt haben. Es gibt eine Community, aus der kommen diese Fälle, erzähle ich euch gleich. Für wen kann diese Folge sein, diese Folge des Einsatzleben-Podcastes? Das könnte zum Beispiel für dich sein, wenn du schon mal einen Einsatz nicht losgeworden bist. Wenn du also länger darüber nachgedacht hast oder die Bilder immer wieder aufgetaucht sind aus diesem Einsatz. Wenn du in einigen Bereichen oder sagen wir mal in vielen Bereichen deines Feuerwehrlebens Konflikte aushalten musstest oder auch noch musst. Und wenn wir uns da an der Stelle alle ganz ehrlich machen, passiert das relativ oft, denn wir sind Menschen mit Emotionen, Menschen, die Dinge eventuell anders sehen oder Trigger zu Dingen haben, die sie bei bestimmten Situationen wieder einholen. Oder wenn du anderen helfen willst, aber blöd angemacht wirst. Wenn du präventive Werkzeuge suchst und eigentlich brauchst, bevor es zu spät ist. Damit meine ich nicht die finale Geschichte, ich sterbe jetzt, sondern bevor es zu spät ist, du musst dein Feuerwehrleben aufgeben, weil es nicht mehr aushältst. Oder. Ja, Leute, es sind nicht immer die großen Lagen, diese riesen Einsätze, die uns aus dem Gleichgewicht bringen. Ich habe hier in den Nachrichten, einen Bericht über das Ahrtal gesehen, also Ahrweiler, wo es da so richtig runterzog, die Ahr runter abging, wo so viele Menschen sterben mussten und so hohe Verluste an Werten zu verzeichnen waren. Bürgerinnen und Bürger haben ihr komplettes Hab und Gut verloren. Grausame Geschichte, wie wir sie halt als Feuerwehrleute, als Menschen aus Hilfsorganisationen öfter erleben. Vielleicht natürlich nicht in dieser Ausprägung. Aber wer die Ahr kennt da oben und jeder, der schon mal auf der Katastrophenschutzschule in Ahrweiler war, der weiß in etwa, wie es da aussieht, dieses malerische Tal, dieses wunderschöne Gebiet da oben, Weinanbaugebiet auch noch, ja, unsere KatS-Schule da und dann sowas. Als ich das in einer der Nachrichtensendungen um 2015 gesehen habe, sind so bei mir die Erinnerungen alle wach geworden, was ich hier selbst mal bei zwei Hochwasserlagen in meiner eigenen Heimatstadt erlebt habe, wie grausam das da schon war. Da kamen, Gottlob, keine Menschen ums Leben, aber auch viele Bürger haben ihr Hab und Gut verloren, was da so los war. Und wenn ich mir das jetzt in Vergleich setze zu der Geschichte in Ahrweiler, zu den Waldbränden, die immer mehr, leider immer mehr in unser Bewusstsein rücken und vieles mehr, ja, dann ist klar, dass unser Feuerwehrleben heftig sein kann. Aber es geht eben nicht immer nur darum, dass wir gewisse Dinge im Einsatz erleben, sondern wie ich schon gesagt habe, es geht auch darum, dass wir Konflikte im täglichen Feuerwehrleben eben in Hilfsorganisationen aushalten müssen. Das gibt es in ganz vielen Bereichen und darauf werde ich gleich noch eingehen. Also ich frage mich dann immer, wenn ich mit Menschen darüber spreche und die sagen, ja, was machst du denn eigentlich da? Ich gebe dann oft zur Antwort, hast du schon mal was von Resilienz, Motivation und Konfliktfähigkeit gehört? Da bekomme ich fast immer als Antwort, ja, klar, schon. Ja, das ist ja, Modewort so. Sag ich, welches von den dreien? Naja, Resilienz. Sag ich, und was bedeutet das? Ich will dir nicht zu nahe treten, darum geht's überhaupt nicht. Aber um was geht's bei guter Resilienz? Naja, dass man was aushält. Ja, genau das stimmt. Das ist sehr einfach ausgedrückt. Und natürlich würden die Psychologen, Psychotherapeuten und Therapeuten überhaupt die Hände beim Kopf zu schlagen, weil es natürlich wesentlich komplexer ist. Aber ich find's gut, wenn jemand das so ausdrückt, weil er trifft den Kern der Geschichte. Wie ist denn das mit Resilienz? Kann man das eigentlich, kann man eine gute Resilienz lernen? Theoretisch ja, praktisch sehr schwierig, weil du bringst eine gewisse Form von Resilienz aus deiner Genetik mit, also aus dem, was deine Erzeuger selbst in sich tragen, was sie dir als mit deiner Geburt weitergegeben haben, Papa und Mama. Es ist aber vor allen Dingen auch eine Sache der Erziehung. Der Erziehung nicht nur von den Eltern, sondern auch von dem Ganzen drumherum, denn es ist ein dynamischer Prozess. Also kann man Resilienz im Prinzip schon auch erlernen, nur am Anfang, wenn du den Resilienzprozess, sagen wir mal, verinnerlicht bekommst. Ja, da ist ja keine Chance, es selber zu beeinflussen, ne, weil man ja ein kleines Baby ist. Aber natürlich lässt sich Resilienz durch grundlegende Trainings und Übungen beeinflussen. Das muss aber ein langer Prozess sein. Und jetzt wisst ihr schon, warum es Brandpunkt gibt, weil ich genau das erlebt habe, nicht resilient sein zu können, zu müssen, nicht zu können. Und das dann wieder mit vielen Trainings und Übungen erlernen musste, die Widerstandskraft in meinem Leben zu erhöhen. Denn es ist ganz wichtig, in schwierigen Lebensphasen eine gewisse Resilienz mitzubringen, um diese Dinge gut zu überstehen. Ich bin ganz sicher, die Menschen im Ahrtal haben dieses furchtbare Ereignis in unterschiedlichsten Prägungen ausgehalten. Manche gar nicht, die sind daran verzweifelt. Manche haben sich gesagt, okay, das ist jetzt passiert, wie geht es weiter? Es ist eine gewisse Form von Resilienz, aber darauf werde ich noch eingehen. Das Zweite, was ich immer abfrage, ist die Motivation. Kann man das erlernen? Grundsätzlich kann man Motivation lernen, ja, aber es ist eine sehr komplexe Fähigkeit. Es ist ein dynamischer Prozess. Motivation ist genauso dynamisch, wie das bei der Resilienz der Fall ist, aber hier ist noch mehr eng mit Emotionen gekoppelt. Also diese Grundtendenz, motiviert zu sein, ist ganz eng mit Emotionen verbunden. Das ist auch bei der Resilienz so, aber hier ist es zwingend Voraussetzung. Deswegen kann man das klar lernen. Man kann es auch durch grundlegende Trainings und Übungen beeinflussen, genau wie bei der Resilienz. Aber es ist nochmal eine andere Geschichte, weil du deine Emotionen unmittelbar beeinflussen musst, um deine Motivation zu verbessern. Und dann wäre da noch die Konfliktfähigkeit. Kann man die erlernen? Ja, ja. Aber auch da spielt Genetik und Erziehung eine wesentliche Rolle, um diese komplexe Fähigkeit, auch wieder ein dynamischer Prozess und auch mit Emotionen verbunden, kann man natürlich beeinflussen und erlernen kann man sie auch. Wenn sie aber in der Kindheit, das gilt genauso für die Resilienz, ich sag's mal auf Hessisch, versaut ist, dann ist es schwierig, es später wieder anzupassen. Und auch das erlebe ich immer und immer wieder, wenn wir in Konflikte als neutraler Beobachter, als Moderator, als Mediator eingebunden werden, wie schwierig das ist, die Konfliktfähigkeit der Menschen. Und das ist völlig egal, ob es hier um Berufsleben Feuerwehr geht, ob es um Ehrenamt Feuerwehr geht, ob es um Hilfsorganisationen geht. Das ist überall gleich, weil Menschen nur mal Menschen sind. Es gibt natürlich Techniken und Taktiken, wie man die Konfliktfähigkeit, die Resilienzfähigkeit und die Motivation beeinflussen kann. Voraussetzung aber ist, dass die andere Seite, die sich darum bemüht, das auch in irgendeiner Form möchte. Wenn ein Wille da ist, etwas zu verändern, ist der Weg nur eine Frage der Zeit. Wenn dieser Wille nicht da ist, dann kann das trotzdem funktionieren. Es gibt Kniffe und Tricks, wie man Menschen den Spiegel vorhält und ihnen klar macht, dass ihre komplette Lebenseinstellung und ihr komplettes Leben sich positiv entwickelt und in eine bessere Richtung geht, wenn sie sich zu diesen Themen Gedanken machen. Es funktioniert bei vielen Menschen, aber nicht bei allen. Und da, wo es nicht funktioniert, da kannst du dann halt auch nichts mehr machen. Mit den besten Mitteln nicht. Was wir aber können, wie gesagt, ist das beeinflussen. Und das können wir sehr gut. Und genau aus dem Grund, ich wiederhole es gebetsmühlenartig, gibt es Brandpunkt, Leute. Genau das war unser Bedürfnis 2018, diese Firma zu gründen, um diese Dinge in den Fokus zu nehmen und ein kleines Stück weit zu verbessern. Und ich sage euch ehrlich, das hat viel mit Stolz zu tun, wenn wir irgendwo hinkommen, in eine Wehr, in eine Hilfsorganisation, bei Menschen, die uns persönlich ansprechen, es spüren und vieles mehr, die dann sagen, mir ging es hinterher einfach besser. Nach dem Workshop, nach dem Vortrag oder eben nach der Absolvierung von Fireproof 360 Grad. Das ist was, was uns wirklich, wirklich stolz macht, denn wir können dadurch ein ganz, ganz kleines Stück dazu beitragen, dass die Welt, das klingt jetzt natürlich sehr, sehr, sehr brutal, aber ein kleines Stückchen besser zu machen, die Feuerwehrwelt und die Welt von Hilfsorganisationen. Ja, es gibt aber genauso immer wieder Dinge, die mich zu Folgendem veranlassen.
Ablage P.
Bin ja letzt gefragt worden, was meinst du eigentlich mit Ablage P? Das ist ja so ein Spruch aus der Vergangenheit. Ich weiß gar nicht, ob der heute noch en vogue ist. Ablage Papierkorb. Also Dinge, die man sich anschaut und denkt, oh, braucht kein Mensch, warum passiert sowas? Ja? Und so bin ich wieder eingetaucht in eine Welt, die mich früher als Feuerwehrchef hier, meiner Heimatfeuerwehr, drei Stadtteile, drei Feuerwehren, ich der Leiter, der Kommandant, der Stadtbrandinspektor, es wird überall anders genannt. Es ging um die Jahreshauptversammlung und das war für mich immer schon ein Horror. Es fing schon im Oktober, November an, oh, du musst zusehen, dass du mal die Sachen wieder bereitlegst für deinen Jahresbericht, die Einladung, Jahreshauptversammlung, du musst sie rechtzeitig nach draußen in die Verwaltung geben und. Das Ganze, was auch jeden Stadtteil, Wehrführer, jeden Stadtteilkommandanten immer wieder beschäftigt, wir müssen ja eine Jahreshauptversammlung durchziehen. Der schöne Teil, die Beförderung und Ehrungen und die netten Grußworte der Ehrengäste, ist alles soweit klar, aber du musst halt auch einen Jahresbericht abliefern. Und meinen, Leute, das sage ich euch ganz ehrlich, meinen hättest du manchmal in die Ablage P drücken können. Es ging mir gar nicht so sehr um Selbstdarstellung, ja, also ich bin der Tollste, weil ich habe einen Jahresbericht, der 80 Seiten lang ist und ich habe auch nie einen Jahresbericht vorgelesen. Ich habe mir zu den einzelnen Kategorien Stichworte rausgeholt und habe dann über die gesprochen, also freigesprochen. Das ist was ich schon immer in irgendeiner Form konnte. Wahrscheinlich hat mein Papa mir das in die Wiege gelegt, keine Ahnung, also der hat auch so gesprochen, aber es war nun mal so. Was nur der Fehler war, ich hatte da ungefähr 40 Stichworte stehen, also sagen wir mal vom Haushalt, über die letztjährigen Beförderungen, über Einsätze vor allem, über Übungen und alles, was das Feuerwehrleben so ausmacht und habe dann zu jedem Stichpunkt dann angefangen zu sprechen. Ich habe es aber jetzt auch einmal erlebt, da war ein Jahresbericht auf dem Tisch, das ist kein Gag, der war 150 Seiten stark. Aber das war nicht alles, sondern er war doppelseitig bedruckt. Und der Feuerwehrchef dort, der hat angefangen, aus dem Jahresbericht, über den Jahresbericht zu sprechen. Und ich durfte bei dieser Versammlung dabei sein, weil ich da was über unsere Produkte erzählen durfte, in einer Viertelstunde. Und das war aber später dran. Und ich saß da und er fing an mit seinem Jahresbericht und die Kameradinnen und Kameraden um mich rum haben schon angefangen, mit den Augen zu rollen. Quer von mir gegenüber saß der Bürgermeister und Teil seiner Gremien und die Presse und so weiter. Und die Kameraden haben sich schon so lustig angeschubst und haben gesagt, jetzt geht's ab. Und das war eine Geschichte, die dauerte knapp 2 Stunden. Dieser Jahresbericht dauerte knapp 2 Stunden. Ich habe so die Leute um mich rum beobachtet. Ich habe auch ganz ehrlich irgendwann nicht mehr zugehört. Ja, weil die einzelnen Zahlen aus den einzelnen Haushaltsstellen, die so und so viel Prozent angestiegen sind oder so und so viel Prozent weniger geworden sind und die Übungsbesuche, die um 3% an der Stelle und überhaupt die technische Hilfeleistung VU im Einsatz und wow, der BGM mir gegenüber ist schon leicht weggenickt, der musste sich schon krampfhaft am Tisch festhalten und dann hat mich wieder an meine Zeit der Jahresberichte total erinnert. Und ich durfte ja 24 Jahresberichte in meiner Kommune abliefern und ich bin zum Schluss, habe ich das etwas anders gemacht und das habe ich hier jetzt auch nochmal in Perfektion erlebt. In einigen Kommunen, wo ich zu Gast sein durfte, da hat der Stadtbrandinspektor, der Leiter Feuerwehrkommandant, hat den Jahresbericht angekündigt, hat 3-4 Sätze gesagt, bei wem er sich alles bedankt für die Unterstützung. Und dann kamen 2-3 Leute aus seiner Feuerwehr, die die Dinge in 2 Minuten nur angerissen haben. Und dann war der Jahresbericht zu Ende. Das war A, perfekt gemacht in der Präsentation. B, hat der Leiter Feuerwehr super delegiert, was ich damals nicht konnte. Und C, waren die Leute geradezu begeistert, weil immer wieder ein anderer dran kam. Und vor allem, weil die Info, die dort gestreut wurde, kurzweilig war. Die war auch ein bisschen humorvoll, also war gut gemacht. Das zur Ablage P. Da habe ich mich jetzt eigentlich auch selbst ein bisschen auf die Schippe genommen, weil das bei mir immer zu lang war. Also 1 Stunde habe ich mindestens auch gebraucht. Zumindest in den ersten 10 Jahren meines Wirkens. Ich wollte zu den Fällen zurückkommen, die die Fireproof Community, also Menschen aus der Feuerwehrpraxis, die bereits Fireproof 360 Grad gemacht haben oder mittendrin sind in dieser Community, die mir in Anführungsstrichen zuspielen und die natürlich von mir anonymisiert behandelt werden. Da geht's einmal um ein VU, um einen Verkehrsunfall. Da geht's einmal um eine Streitigkeit zwischen einer Führungskraft und einem Mannschaftsdienstgrad. Da geht's um verbale Gewalt im Einsatz. Da geht's um eine vermeintliche Routine, die eskaliert ist. Und da geht's um das abrupte Umschalten zwischen Einsatz und Familienleben. Diese 5 Einsatzbeispiele habe ich zugespielt bekommen. Anders, die haben mir Kameradinnen und Kameraden erzählt, das über die verschiedensten Kanäle, spielt auch gar keine Rolle. Und ich war jedes Mal wieder erstaunt, zu welchen Konflikten das führt und dass es eigentlich relativ einfach gewesen wäre, das zu lösen. Ich möchte euch die 5 Beispiele erzählen und ganz kurz auch dazu anreißen, was man hätte tun können, um das zu entschärfen oder zu deeskalieren. Das erste ist die andere Perspektive. Da geht es um einen Übungsbesuch. Ein Ausbildungsleiter stand vor der Mannschaft und hat angefangen, die Übung einzuteilen. Und es stand ein Kamerad vorne in der Reihe, die Zahl weiß ich nicht mehr genau, ich glaube aber 7 oder 8 Wochen nicht mehr da war, also bei 7 oder 8 Übungsdiensten gefehlt hatte. Und als es darum ging, der Gruppenführer des HLF zu sein, hat er sich sofort gemeldet und hat gesagt, ich würde es gern machen. Und der Übungsleiter hat dann runtergeguckt und hat gesagt, mein lieber X, weißt du eigentlich, wie lange du schon nicht mehr da warst? Du warst schon X Monate oder Wochen nicht mehr hier auf der Übung. Jetzt kommst du hierher und stellst sofort den Anspruch, Gruppenführer zu sein. Wahrscheinlich kannst du es gar nicht mehr. Der Kamerad in der Reihe schaute ihn lange an und sagte dann, ich glaube, du hast sie nicht mehr alle, da bin ich wieder da, du weißt doch gar nicht, was los war und jetzt machst du mich hier dermaßen an. Dieses Gespräch ist dermaßen eskaliert, dass die Kameradinnen und Kameraden nach der Übung noch lang drüber diskutiert haben. Was ist also tatsächlich passiert? Schauen wir uns doch mal hier die Ratio versus die Emotion an. Das ist was wir immer wieder gerne tun, wenn wir zu irgendwelchen Konflikten, ich wollte gerade sagen beitragen dürfen, zur Lösung der Konflikte beitragen dürfen. Das Erste, was wir machen, wir trennen mal das, was tatsächlich faktisch passiert ist, von der Emotion, die dahinter steckt. Und da passieren schon wahre Wunder. Weil wenn man sich das anguckt, geht es um Folgendes. Ein Kamerad, der lange abwesend war, die Gründe sind nicht bekannt, möchte gerne eine Position einnehmen, die er lange nicht eingenommen hat. Der Ausbildungsleiter sagt, du warst zu lange nicht da, das möchte ich jetzt nicht. Das ist die Ratio. Ein Fliegenschiss auf unserer Feuerwehrarbeit. Was kommt aber dazu? Der Ausbildungsleiter fühlt sich veräppelt. Ihr merkt, ich sage fühle. Er fühlt sich veräppelt, weil er weiß, dass der Kamerad lange nicht mehr da war. Er, der sich immer um alles kümmert, der die Ausbildung so perfekt vorbereitet und durchzieht, der die Kameraden bei Laune hält, die Ausbilder sind und Ausbilderinnen und. Und jetzt wagt er sich hier in irgendwelche Positionen zu schrauben, obwohl er so lange nicht mehr da war. Das ist das Gefühlte von dem Ausbildungsleiter. Der Kamerad, der in der Reihe steht, hat sich lange auf diesen Übungsdienst wieder gefreut. Er hat endlich wieder Übung. Ich komme gleich noch auf die Auflösung, warum das überhaupt so war. Und jetzt bin ich da auch, ich würde so gern wieder mal meine Gruppenführerfunktion einnehmen. Ich melde mich einfach. Ich mache wieder den Gruppenführer. Das sind die beiden Standpunkte. Und beide Kameraden haben jetzt eines nicht gemacht. Sie haben nicht die Perspektive des anderen, in diesem Fall waren es zwei Männer, angenommen, um mal zu schauen, wieso agiert der eigentlich so? Und somit hätte man leicht die Situation eskalieren können. Der Perspektivwechsel funktioniert, wenn der Ausbildungsleiter gedacht hätte, darüber kurz sinniert hätte, warum macht der das jetzt, obwohl er so lange nicht da war? Naja, der wird halt ganz gern wieder mal so eine Funktion wahrnehmen, weil ihm das unglaublichen Spaß macht. Und dann hätte er die Beweggründe des Kameraden verstanden. Hätte er gesagt, hier X, pass auf, wir sprechen nachher nochmal darüber, ja, find's gut, dass du dich da engagieren willst, aber lass uns nachher nochmal drüber sprechen. Die Reaktion des Kameraden wäre möglicherweise gewesen, ach schade, ich hätte es gerne gemacht, aber es wäre nicht eskaliert. Das heißt, mit einem ganz kleinen Perspektivwechsel wäre die Sache zu deeskalieren gewesen, denn die Ratio an dieser Geschichte, ich habe es schon gesagt, ist so minimal, dass es fast lächerlich ist. Und so agieren wir ganz oft, Kameradinnen und Kameraden. Und als die beiden sich dann wechselseitig nach der Übung damit konfrontiert haben, war es auch klar. Der Ausbilder hat seine Verantwortung gespürt, eben jemand, der lange nicht da war, in so eine Führungsfunktion zu lassen, auch wenn es nur eine Übung ist. Und der Kamerad war so lange nicht da, weil er sich zu Hause um den kranken Papa kümmern musste. Und jetzt versteht man auch sofort, warum der schnell wieder in den Übungsdienst wollte und warum diese Ablenkung mit seinem Lieblingshobby ihm so gut getan hat. Und schon weiß man, dass beide hier einen ganz einfachen, konfliktbehafteten Fehler gemacht haben, der leicht aufzulösen gewesen wäre. So haben sie wem geschadet? Weil sie es nicht aufgelöst haben, stimmt genau, sich selbst und der kompletten Feuerwehr, weil alle anderen Kameradinnen und Kameraden bei dieser Übung anschließend in die Diskussion gegangen sind, was war denn da los? Was ist denn mit den beiden los? Spinnen die? Und es gab sofort zwei Gruppen, die eine, die dem Ausbildungsleiter recht gaben, die andere, die dem Gruppenführer immer und so weiter und so weiter. Dieser Konflikt ist aufgeschaukelt, obwohl er doch so einfach zu lösen gewesen wäre. Gut, der zweite Fall. Verbale Gewalt im Einsatz. Es gibt inzwischen von uns Deeskalationsschulungen, die wir nicht nur bei Feuerwehrs machen, sondern bei Rettungsdiensten, bei Polizei, bei Stadtpolizei, bei Verwaltungen und wir haben inzwischen auch Anfragen aus anderen Institutionen, weil Deeskalation an Einsatzstellen immer mehr eine Rolle spielt. Und da gibt es ganz unterschiedliche Geschichten. Und wir haben ein Vier-Stufen-Modell. Wir sagen, Stufe 1 und 2 ist handelbar, 3 und 4 Rückzug. So einfach ist es. Ja, also 1 und 2 ist nur verbal, ist auch Gewalt, aber nur verbal. 3 ist Drohung und 4 ist tatsächlich Anwendung von Gewalt. Bei 3 und 4 sofort Rückzug. Ich weiß, da kommen die ganzen Einwände. Ja, was machen wir denn, wenn da aber jemand in Lebensgefahr ist? Leute, da gibt es für mich überhaupt keine Diskussion. Unser eigenes Leben ist erstmal wichtig. Gott sei Dank haben wir in den meisten Fällen Polizei vor Ort und die können sich dann um diese Dinge kümmern, denn das ist deren Aufgabe. Die erste Geschichte habe ich selbst erlebt an der Absperrgrenze. Ich war da übrigens alleine an der Absperrgrenze, was ich heute überhaupt nicht mehr empfehle. Immer zwei Frau, Mann an die Absperrgrenze ist es wichtig, an der Stelle Zeugen zu haben. Es ist traurig, aber es ist die Wahrheit. Und wenn wir zu wenig Leute an der Einsatzstelle sind, auch das erzähle ich immer gebetsmühlenartig nachalarmieren. Und zwar zack, schon auf der Anfahrt, wir sind nur eine Staffel, sofort nachalarmieren. Gibt's überhaupt nicht Leitstelle, kommen, zweites HLF dringend, Einsatzstelle oder Mannschaft zu Einsatz, oder, ihr wisst schon Bescheid. Der Mensch, der vor mir stand, war ein Mensch, der zu einem Termin wollte und mich angeblöckt hat, ich will da zwingend hin, Sie können mir hier nicht im Weg stellen, ich bin außerdem Anwalt und Sie können sich vorstellen, das hat Konsequenzen. Und ich habe mich dann auf dieses Gespräch eingelassen, also was bilden Sie sich eigentlich ein, da vorne ist eine Gefährdung, da brennt ein LKW, ich glaube, es geht los, um mich dann hier so dumm anzumachen. Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich gern und viel spreche und das habe ich dann auch gemacht und er hat sich dann auf die Diskussion überhaupt nicht eingelassen. Hier hilft auch kein Perspektivwechsel, Leute. Das Einzige, was an der Stelle hilft, und das predigen wir auch in Fireproof, ist eine Deeskalation. Eine Strategie, mit klaren und deutlichen Worten zu sagen, ich habe Verständnis für Ihr Anliegen, aber hier ist jetzt kein Durchkommen, hier ist eine Gefährdung. Punkt! Und dann lass ihn labern. Ja, sorry für das Wort, aber lasst ihn labern. Der soll von mir aus sich einen Wolf labern. Er kommt einfach nicht durch. Hier ist eine Absperrgrenze, hier ist ein Flatterband, hier steht ein Verkehrsleitkegel oder was auch immer. Nix geht. So. Und dann irgendwann merkt er, dass es keinen Sinn hat und verzieht sich. Oder er wird ganz blöde, aber das habe ich ja in 3 und 4 beschrieben. So, ich hatte aber auch einen zweiten Fall, der wurde mir bei einem Training, ich sag mal im Süden, ich habe jetzt überlegt, was sage ich, ohne dass ich die Stadt nenne, also im Süden der Republik wurde der mir erzählt, eine Dame kam auf eine Absperrgrenze zu und hielt sich das Gesicht und sagte, Entschuldigung, ich muss zum Zahnarzt. Und der Mensch an der Absperrgrenze sagte auch, der tut mir leid, hier können Sie nicht durch, hier ist gesperrt, sehen Sie ja, bedauere, dass Sie Zahnschmerzen haben, geht nicht. Und sie deutete auf das Haus, gucken Sie mal hier. Hier, 50 Meter auf der linken Seite, noch weit vor Ihrer Einsatzstelle, ist mein Zahnarzt. Und der Mensch an der Absperrgrenze hat überhaupt nicht, ist nicht darauf eingegangen. Und irgendwann kam ein Einheitsführer von ihm und hat gesagt, wo müssen Sie denn hin, gute Frau, weil er das beobachtet hat. Er hat gesagt, hier, da, in das Haus. Also, komm, ich bringe Sie hin. Hat aber dann vergessen, der Einsatzkraft an der Absperrgrenze zu sagen, pass auf, das war jetzt eine Ermessensentscheidung, ich habe die so getroffen als dein Vorgesetzter, weil die Dame hat ja wirklich Schmerzen gehabt, dicke Wange und deswegen hier vorne, es war keine Gefährdung. So, kann man machen, ne? Muss man halt schauen, muss man abwägen. Das nenne ich Deeskalation in Reinform. Eine vermeintliche Routine, die eskaliert ist, hat sich so abgespielt, im Löschfahrzeug ging es zur Einsatzstelle, es war, glaube ich, ein Gartenhüttenbrand, ja, das war's. Und der Gruppenführer vorne dreht sich rum und gibt seine Einsatzbefehle und sagt, du das, du bist ja schon in der Funktion, ist ja klar, und so, das und das. Und einer dreht sich rum und sagt, was bist du für ein Vollidiot? Und der Einheitsführer schaut den an, der Gruppenführer sagt, bitte? Du Vollidiot, hast du sie noch alle, mich wieder für diese Funktion einzuteilen? Ich glaube, es geht los. So Sachen habe ich übrigens öfter erlebt, dass Menschen in Einsatzfahrzeugen persönliche Dinge anfangen zu diskutieren. Das passiert gar nicht so selten, glaubt mir. Und was ist dann State of the Art? Der Gruppenführer wickelt den Einsatz ab. Der lässt sich von sowas nicht beeindrucken. Wenn ihr jetzt nämlich anfängt, zurückzuplärren und da einen Streit eskalieren zu lassen und das kurz vor einer Einsatzstelle, vor einem Realeinsatz, das wäre das Unvernünftigste, was er tun kann. Er deeskaliert, indem er nichts sagt und sich den Kameraden nachher vornimmt und sagt, pass mal auf, mein Freund, es gibt Grenzen. Wir zwei dürfen durchaus unterschiedlicher Ansicht sein, aber nicht auf einer Einsatzfahrt, okay? Hier gibt es Befehle, wenn die klar und deutlich und verständlich und sinnig sind, hast du die auszuführen. Punkt! Da erwarte ich, dass du genauso agierst. Und wenn du das nicht möchtest, müssen wir eben zu meinem Vorgesetzten gehen, zum Zugführer, zum Leiter Feuerwehr oder zu was auch immer, müssen das dort klären. Das aber bitte unter vier Augen und im Einsatzfahrzeug nicht eskalieren lassen. Zwei Fälle noch. Das abrupte Umschalten zwischen Einsatz und Familienleben. Der Piepser geht und der Papa steht in der Tür und sagt, ich muss los. Und sein 8-jähriger Sohn ruft, du wolltest Hausaufgaben mit mir machen. Und er sagt, du, ich habe einen Einsatz. Das geht jetzt nicht. Ich nenne den einfach mal Fritz, damit ich nicht immer sagen muss. Der Name stimmt nicht, aber ist ja wurscht. Du Fritz, das geht nicht. Ich muss zum Einsatz fahren. Und er fährt zum Einsatz und sieht das traurige Gesicht seines Sohnes. Die Mutter kommt, ich übernehme das schon, kein Ding. Und das passiert ihm zum dritten oder zum vierten Mal und er spricht mit seinem Sohn und der Fritz sagt, ja Papa, ich verstehe schon, du musst zum Einsatz, ich werde ja auch bald Feuerwehrmann, das ist schon schade, ne, dass du so oft weg bist. Und die beiden verständigen sich und finden es total gut, aber er merkt, dass er dieses Problem in irgendeiner Form für sich nicht geregelt bekommt. Was heißt das denn? Das heißt, das ist ein intrinsisches Problem. Er fühlt innen drin, dass das was mit ihm tut. Und da sollten wir genauer hinschauen. Weil diese intrinsischen Punkte, diese intrinsischen Probleme, die wir haben können, schlechtes Gewissen ist das häufigste. Es gibt noch viel mehr, wie Unwohlsein, dass das plötzlich körperliche Auswirkungen hat. Aber da will ich heute gar nicht näher drauf eingehen. Dieses schlechte Gewissen, das er hat, kann er mit seinem 8-jährigen Sohn natürlich nicht klären. Aber er kann mit seiner Partnerin, mit seiner Frau, Freundin, Partnerin darüber sprechen und sagen, du, es stört mich immer und immer wieder. Und dann findet man gemeinsam eine Lösung. Auch indem ich zum Leiter der Feuerwehr gehe, ein Punkt, den ich früher auch nie gemacht habe, auch als Leiter der Feuerwehr nicht, und zu sagen, pass mal auf, ich habe einen 8-jährigen Sohn, ich möchte auch einen Teil der Erziehung ernst nehmen. Ich werde nicht mehr gerade tagsüber bei jedem Einsatz, bei jedem Alarm da sein. Ich bitte um Verständnis, aber so ist es. Diese ehrliche und offene Form der Mitteilung an seinen Leiter Feuerwehr, die ist es, die sein intrinsisch mieses Gefühl abräumt, weil er ab und zu dann auch für den Sohn dessen Ansprüchen gerecht wird und dessen Empfindungen gerecht wird und er fühlt sich sofort besser. Was passiert jetzt? Das bin ich damals auch gefragt worden. Wenn der Leiter der Feuerwehr sagt, pass mal auf, mein Freund, wir haben sowieso mit der Tagesalarmsicherheit erhebliche Probleme, das kannst du nicht machen. Doch. Das kann ich machen, mein Lieber, weil hier geht es um meine Familie und meine Feuerwehr. Und ich muss diese beiden Dinge in Abgleich bringen. Und selbst wenn wir zu wenig Feuerwehrleute tagsüber haben, es hat keinen Sinn, dass ich immer mit schlechtem Gewissen rumlaufe, weil ich meinen Sohn so häufig in Anführungsstrichen hängen lasse und meine Feuerwehr priorisiere. Das sag ich jetzt als Feuerwehrmann, der natürlich in vielen Feuerwehren zu Gast ist und von vielen Feuerwehrleuten weiß, dass die Personalstärke in der eigenen Feuerwehr durchaus etwas stärker sein dürfte. Trotzdem, Leute, müssen wir unsere eigenen Bedürfnisse mit unserem Feuerwehrdienst abgleichen. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist auch die eigene Freizeit von Feuerwehrleuten. Damit meine ich außerhalb von Familie, außerhalb von Beruf, außerhalb von Feuerwehr, außerhalb von Sitzungsdienst, von Marathons, Sitzungsdiensten. Ja, ihr wisst alle, was ich meine. Dafür auch mal was für mich zu tun, für mich ganz allein. Der eine wandert, der andere spielt Gitarre wie ich, ja. Der dritte geht ins Schwimmbad und. Mal 1-2 Stunden in der Woche auch die eigene Freizeit in Anspruch nehmen. Das ist wichtig. Und das letzte Beispiel. Ja, Verkehrsunfall mit einem Kind. Grausam, furchtbar, das muss nicht sofort heißen, das Kind ist tot, das erlebt man schon auch und das ist eine furchtbare Erfahrung, aber aufeinander zu achten nach so einem Einsatz, ja, das ist extrem wichtig und das ist ja auch mein Ursprung von Brandpunkt, dass ich so zwei Dinge in der eigenen Feuerwehr nur schwierig verkraftet habe. Was können wir denn jetzt machen? Naja, mal abgesehen, dass ihr primär präventiv Fireproof machen solltet und diese Dinge ernst nehmen solltet, hinterher dieses Annehmen von PSNV-Kit-Teams oder Peers. Diese Leute machen sich eine Heidenarbeit. Wir arbeiten mit denen hervorragend zusammen, weil die sind sekundär und tertiär präventiv im Bereich der mentalen Fitness, der Resilienzstärkung tätig. Wir machen das vorher primär präventiv und beide Institutionen, die PSNV wie wir, sind uns einig, dass beides unbedingt zu nutzen ist, um psychisch gesunde Feuerwehrleute zu haben. Was können wir in dem Fall machen? Weil der Kamerad ist auf der Wache rumgelaufen und hat mindestens 20 Mal in monotoner Weise gesagt, kann man halt nichts machen. Was wissen wir in so einem Moment? Der Kamerad verhält sich merkwürdig. Und es ist unsere heilige Pflicht als Kameradin, Kamerad, dann hinzugehen zu sagen, pass auf, kann ich dich irgendwie unterstützen? Und wenn er das kategorisch verneint, setze ich mich mit meinem direkten Vorgesetzten in der Feuerwehr in Verbindung und sage, ich glaube, mit dem Fritz, der Name ist wieder frei erfunden, mit dem Fritz stimmt irgendwas nicht, der ist so verändert. Und deshalb, Leute, primär präventiv ausbilden lassen, PSNV und Peers und KIT-Teams nutzen. Wir tun so viel und ich kann es nicht oft genug wiederholen. Und ich hoffe, es nervt euch, weil dann kommt es ins Unterbewusstsein und dann werdet ihr es ernst nehmen. Wir müssen diese Dinge, diese Resilienz schulen, weil wir von Technik und Taktik so, so viel machen. Zu Recht. Die besten Fahrzeuge, die beste Ausrüstung, die besten Gerätschaften, die beste Uniform, die besten Einsatzstiefel, der beste Helm. Alles ist nur gut genug für uns, wenn es wirklich gut ist. Das beste Gerätehaus mit den besten Umkleiden, mit den besten Duschen, das alles kann man als Ehrenamtliche erwarten. Wir erwarten aber auch, dass ihr mental fit bleibt, denn 30% unserer Krankheiten sind inzwischen psychischer Natur und 80% unserer Krankheiten sind mit psychischer Wirkung. 100% der Krankheiten, die es auf dem Planeten gibt, könnten mit psychischer Begleitung wesentlich verbessert werden. Die Zahl ist universitär belegt, das wisst ihr ja. wünsche euch alles Gute, bis nächste Woche. Freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Servus, hallo und Gude.